Laudetur Jesus Christus, hier ist Radio Vatikan. Unser Nachrichtenmagazin.
Unsere Themen heute: Papst Franziskus im Krankenstand. Wie geht es dem Kirchenoberhaupt? Außerdem Franziskaner Custos Paton hofft auf eine langfristige politische Lösung der Nahostkrise und eine russische Drohne hat die Kathedrale in Kiew beschädigt. Das und mehr bei uns in der Sendung heute. Am Mikrofon begrüßt Sie herzlich Christine Seuss. Schön, dass Sie dabei sind. Wie geht's dem Papst? Diese Frage stellen sich seit Samstag viele. Franziskus habe keine Lungenentzündung, aber doch eine Entzündung im Lungenbereich, die ihm einige Atembeschwerden verursacht habe. Das präzisierte der Leiter des Pressebüros des Heiligen Stuhls, Matteo Bruni, an diesem Montagmorgen auf Anfrage von Journalisten. Mein Kollege Mario Galgano hat die Vatikanmitteilung gelesen. Was steht denn da drin, wollte ich von ihm vor der Sendung wissen.
Ja, der Pressesprecher des Papstes, also das ist Matteo Bruni, er bestätigte, dass die CT-Untersuchung, der sich Franziskus am Wochenende, das war am Samstag, im Krankenhaus auf der Tiberinsel unterzog, eine Lungenentzündung ausgeschlossen hat. Also keine Lungenentzündung. Für eine wirksamere Behandlung wurde eine Nadelkanüle für eine intravenöse Antibiotika-Infusion gelegt. Und in der Mitteilung des Pressesprechers heißt es auch wortwörtlich, der Zustand des Papstes ist gut und stabil. Franziskus hat kein Fieber und sein Atemzustand verbessert sich deutlich.
Und wie steht es mit den Terminen des Papstes? War Franziskus heute krankgeschrieben?
Ja, um die Genesung des Papstes zu erleichtern, das sind jetzt einige wichtige Termine, die für diese Tage in dieser Woche geplant waren, verschoben worden. Auf diese Weise kann der Papst wieder Kräfte sammeln. Und andere Termine, die institutioneller Natur sind oder angesichts seines derzeitigen Gesundheitszustandes leichter zu stemmen sind, die werden jetzt beibehalten. Und das hat jetzt eben Bruni, der Pressesprecher, geklärt. Die Teilnahme an der Generalaudienz zum Beispiel an diesem Mittwoch ist derzeit vorgesehen, also bestätigt. Und seine Grippe bremst ihn trotz allem nicht. Also an diesem Montag hat der Papst den Präsidenten Paraguays, der heißt Santiago Peña Palacios, für etwa 25 Minuten in der Casa Santa Marta in Audienz empfangen. Und die Audienz, die dauerte von 8.55 Uhr bis 9.20 Uhr an diesem Vormittag. Und sie fand aber nicht im Apostolischen Palast statt, wie das üblich ist, eben wegen dem Gesundheitszustand des Papstes. Und bei dieser Audienz waren auch die Ehefrau des Präsidenten und eine 13-köpfige Delegation anwesend.
Und am Wochenende ist ja noch eine wichtige Reise in die Vereinigten Arabischen Emirate vorgesehen.
Ja, das stimmt. Zur Frage, ob Franziskus am Wochenende die geplante Reise nach Dubai zur Klimakonferenz antreten wird, da muss man sagen, da äußerte sich der Vatikansprecher nicht explizit. Der Papst selbst hatte aber im Redetext zum Angelus am Sonntag, den ein Priester aus dem Staatssekretariat an seiner Stelle vorlas, um ein Gebet für diese Reise gebeten.
Und jetzt ein bisschen genauer und auch so ein bisschen medizinischer gefragt, was hat denn der Papst genau?
Es handelt sich um eine Entzündung im Lungenbereich, das ist mal klar. Und eine solche Entzündung kann nur die Bronchien, also die ersten Atemwege, betreffen, was keinen Grund zur Sorge darstellt, hieß es zumindest jetzt hier im Vatikan. Bei einer Lungenentzündung ist hingegen das gesamte Atemsystem, also das heißt die Bronchien und die Lunge, betroffen, was eben gefährlich werden könnte, da die Sauerstoffsättigung sinkt und somit die Atmung beeinträchtigt wird. In einem solchen Fall erfolgt dann üblicherweise auch ein Krankenhausaufenthalt, was eben bei Papst Franziskus derzeit zum Glück nicht der Fall ist.
Vielen Dank, Mario Galgano. Und nun noch ein Nachrichtenüberblick, nochmals mit Mario Galgano.
Deutschland-Polen. Zwischen den Vorsitzenden der deutschen und polnischen Bischofskonferenz ist ein Streit ausgebrochen. Dabei geht es um das Reformprojekt der deutschen Katholiken. den synodalen Weg. Der Erzbischof von Posen, Stanislaw Gadecki, hat in einem Brief an den Papst, der Mitte November veröffentlicht wurde, scharfe Kritik am synodalen Weg geübt. Mehrere Vorhaben des synodalen Wegs seien aus seiner Sicht extrem inakzeptabel und unkatholisch. Er habe den Eindruck, dass es den Deutschen um eine von linksliberalen Ideologien inspirierte Revolution in der Kirche gehe. Gadecki ist Vorsitzender der polnischen Bischofskonferenz. Das polnische Nachrichtenportal rp.pl hat nun eine Antwort von Bischof Georg Betzing veröffentlicht. Der Limburger Bischof ist Vorsitzender der deutschen Bischofskonferenz. In einem Text attestiert Betzing seinem polnischen Amtskollegen ein sehr unsynodales und unbrüderliches Verhalten und fragt, mit welchem Recht sich Gadecki ein Urteil über die Katholizität einer anderen Ortskirche anmaße. Der Brief Betzings wurde von der deutschen Bischofskonferenz nicht veröffentlicht. Deutschland-Mali. Nach einem Jahr Geiselhaft ist der deutsche Missionar Hans-Joachim Lohre in Mali freigelassen worden. Der französische Sender Radio France Internationale berichtete in der Nacht zu Montag, der Pater befinde sich auf dem Weg nach Deutschland. Lohre wurde im November 2022 in Malis Hauptstadt Bamako entführt, als er sich auf die Sonntagsmesse vorbereitete. Das Kreuz, das der aus Westfalen stammende Priester trug, wurde anschließend in der Nähe seines Autos gefunden. Er soll in den Händen der Gruppe für die Unterstützung des Islams und der Muslime gewesen sein. Sie ist für zahlreiche Verschleppungen verantwortlich. Lohre war jedoch der Erste, der in der Hauptstadt entführt wurde. Deutschland. Die katholische Ordensschwester Philippa Rath hat in Göttingen den Edith-Stein-Preis erhalten. Damit wurde am Sonntagabend ihr Engagement für Frauenrechte in der katholischen Kirche und in der Gesellschaft gewürdigt, wie der Göttinger Edith-Stein-Kreis als Verleiher mitteilte. Dies habe Rath beim katholischen Reformprojekt Synodaler Weg sowie in zwei Veröffentlichungen unter Beweis gestellt.
Themenwechsel. Die Freilassung der ersten Gruppen von israelischen Geiseln durch die Terrorgruppe Hamas ist ein Zeichen der Hoffnung, denn sie zeigt, dass Verhandlungen möglich sind. Das betonte im Interview mit Radio Vatikan Francesco Patton, der Kustos des Heiligen Landes. In den letzten Tagen sind mehr als 50 israelische Geiseln im Gazastreifen freigelassen worden, während Israel im Gegenzug Frauen und Minderjährige auf freien Fuß gesetzt hat, die in israelischen Gefängnissen eine Haftstrafe verbüßten. Der Heilige Vater hat mehrmals darum gebeten, sogar in offiziellen Appellen beim Angelus und bei den Generalaudienzen. Der Waffenstillstand selbst ist also ein Lichtblick. Denn nach über 14.000 Toten in Gaza als Reaktion auf die deutlich über 1.000 Toten, die der Hamas-Angriff verursacht hat, ist es klar, dass ein Moment des Waffenstillstands an sich schon eine gute Nachricht ist. Das meint der Franziskaner Francesco Patton, Kustos des Heiligen Landes, in einem Interview mit Radio Vatikan. Die andere gute Nachricht ist die Freilassung der Geiseln. So der Kustos mit Blick auf die mittlerweile über 50 Geiseln, die im Gegenzug zur Entlassung von 150 palästinensischen Häftlingen freigekommen sind. Damit bezieht er sich nicht nur auf die Freilassung der Geiseln, an sich schon eine absolut gute Nachricht. Doch diese Freilassungen wurden auf dem Verhandlungsweg erreicht. Und das ist der andere Lichtblick. Es bedeutet, dass eine Verhandlung möglich ist. Wir müssten darauf hinwirken, dass der Waffenstillstand hält und dass alle Geiseln nach und nach freigelassen werden. Um dies zu schaffen, müsse man jedoch vor allem dafür sorgen, dass die Beteiligten von der Sprache der Waffen zur Sprache der Verhandlungen übergingen, so der Kustos, der in Jerusalem lebt. In diesem Zusammenhang komme der internationalen Gemeinschaft und insbesondere einigen Staaten mit besonderen Beziehungen zu den Akteuren eine tragende Rolle zu, so Patton. Das bedeutet, dass es möglich ist, einen anderen Weg als den der Waffen zu beschreiten, wenn der Wille dazu vorhanden ist. Der aktuelle viertägige Waffenstillstand war durch Vermittlung Katars, Ägyptens und der Vereinigten Staaten für eine Freilassung israelischer Geiseln und humanitäre Hilfe erreicht worden und sollte an diesem Montag enden. Wie ein Sprecher der israelischen Regierung am selben Tag ankündigte, hat die Hamas jedoch die Option, den Waffenstillstand zu verlängern, wenn weitere Geiseln freigelassen werden. Doch unabhängig davon bestehe die Lösung letztlich nicht einfach darin, Geiseln oder Gefangene freizulassen, betont der Kustos. Sondern die Lösung muss, wie in den letzten Tagen mehrfach gesagt wurde, politisch sein. Das heißt, es muss eine Lösung sein, bei der es einerseits eine gegenseitige Anerkennung des Existenzrechts Israel und der Palästinenser gibt und andererseits diese gegenseitige Anerkennung des Existenzrechts dann auch eine politische und ich würde sagen staatliche Ausgestaltung erfährt.
Heilige Statuale.
Der Heilige Stuhl setzt sich wie auch die Vereinigten Staaten für eine Zwei-Staaten-Lösung ein, die den Palästinensern das Recht auf einen international anerkannten eigenen Staat einräumen würde. Weltweit ist der Heilige Stuhl eines der wenigen Völkerrechtssubjekte, die Palästina offiziell als Staat anerkannt haben. Der Abgrund, dem wir uns gegenübersehen, hat einmal mehr das Grundproblem des Scheiterns einer politischen Lösung der palästinensischen Frage offenbart, die sich über Jahrzehnte hingezogen hat. Die palästinensische Frage und die israelische Frage sind eng miteinander verflochten. Das heißt, es geht gerade darum, zu einer gegenseitigen Anerkennung des Existenzrechts zu kommen. Und ich würde sagen, es geht um zwei Völker, die im Lauf der Geschichte viel gelitten haben. Und ich glaube, dass gerade diese enormen Leidenserfahrungen die beiden Völker zur Anerkennung des gegenseitigen Leidens sowohl auf persönlicher als auch auf kollektiver Ebene führen sollte. Und wir blicken in die Ukraine. Die Hauptstadt Kiew war an diesem Wochenende heftigen russischen Angriffen ausgesetzt. Im Bezirk Dnipro in der Nähe der griechisch-katholischen Auferstehungskathedrale und der Residenz des Oberhauptes der mit Rom verbundenen Kirche wurden viele russische Drohnen von der Luftabwehr abgeschossen. Die Druckwelle beschädigte dennoch Türen und zerstörte Fenster der Kathedrale. Mehr nochmals von Mario Galgano.
In der Nacht auf den 25. November hat Russland die Ukraine mit insgesamt 75 Drohnen angegriffen, von denen 74 durch die ukrainische Luftverteidigung zerstört wurden. Mehr als 60 davon allein über Kiew. Der Luftraum in der ukrainischen Hauptstadt dauerte mehr als 6 Stunden, von 2.37 Uhr bis 8.45 Uhr Ortszeit. Glücklicherweise gab es keine Toten, dafür aber 5 Verletzte zu beklagen. Es war einer der massivsten Drohnenangriffe in der bisherigen Kriegszeit. Am Sonntag hatte Großerzbischof Schewtschuk die derzeitige Lage in seinem wöchentlichen Bericht aus der Ukraine so beschrieben. Es ist bereits die 93. Woche des großen Kriegs, den der russische Besatzer in unser friedliches Land gebracht hat. Es gibt viel Spannung im Kampf an der gesamten Frontlinie. Der Feind beschießt ständig Siedlungen an der Staatsgrenze in unserer Region Tschernihiw, in Sumy und Kharkiv. Sie greifen ständig die friedlichen Städte und Dörfer der Ukraine an. Man kann ihre tödliche Hand spüren. Schewtschuk erinnerte an den 90. Jahrestag des sogenannten Holodomor, der Hungersnot in der Stalinzeit, die damals Millionen von Ukrainern das Leben kostete. Heute sei die Situation nicht viel besser. Der Aggressor will uns erschöpfen, entmutigen. Er will, dass wir aufgeben. Aber die ukrainische Kirche, all unsere Kirchen und religiösen Organisationen im Land sind stattdessen Prediger der Hoffnung. Wir tragen Christus, die Quelle der Widerstandskraft unseres Volkes. Deshalb stehen wir als Volk, als Staat, als Volk Gottes weiterhin auf unseren Füßen. Und wir wollen heute zu uns und der Welt sagen, die Ukraine steht, die Ukraine verteidigt sich, die Ukraine betet. Schewtschuk appelliert an alle Menschen guten Willens in der ganzen Welt, speziell an diejenigen, die in diesem Winter in komfortablen, warmen Verhältnissen essen und leben. Denken Sie an die 7 Millionen Ukrainer, die in diesem Winter sofortige Hilfe benötigen, damit sie zu essen und damit sie es warm haben. Der Holodomor vor 90 Jahren und der Krieg in der Ukraine heute sind durch dasselbe Übel verursacht, den unersättlichen russischen Imperialismus. Lassen Sie uns dieses Übel gemeinsam stoppen. Lassen Sie uns in diesem spirituellen Kampf gegen böse Mächte zusammenstehen. Schließlich kämpft die Ukraine für die Freiheit der Menschen in allen Ländern, Kulturen und Völkern.
Und wir haben es gehört. Am Sonntag hat Papst Franziskus noch trotz seiner angeschlagenen Gesundheit erklärt, zum COP28 in Dubai reisen zu wollen. Das würde einen historischen Moment darstellen. Es ist nämlich das erste Mal, dass ein katholisches Kirchenoberhaupt an einer UN-Klimakonferenz teilnimmt. Für den Dominikanerpater Thomas Michelet, Autor des Buches Le Pape et l'écologie, die Päpste und die Ökologie, ist das ein Höhepunkt des jahrzehntelangen Vatikan-Engagements für den Schutz des gemeinsamen Hauses.
Seit seiner Wahl im März 2013 hat Papst Franziskus den Schwerpunkt seines Pontifikats auf die Bewahrung der Schöpfung und den Schutz der Schwächsten gelegt. Die Veröffentlichung der Enzyklika Laudato Si vom Juni 2015 ist dafür ein Beispiel. Ein Text, der sich mit Umwelt- und Sozialfragen befasst und an zwei der roten Fäden des Pontifikats erinnert, nämlich »Alles ist miteinander verbunden« und »Der Schrei der Erde und der Schrei der Armen können nicht länger ungehört bleiben«. Pater Michelet hat sich für sein Buch mit der historischen Entwicklung des Öko-Engagements der Päpste seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil vertraut gemacht. Heute wächst ja wirklich das Bewusstsein dafür, dass der Mensch und seine Umwelt mehr denn je untrennbar miteinander verbunden sind. Die Umwelt bedingt wesentlich das Leben und die Entwicklung des Menschen. Der Mensch seinerseits vervollkommnet und veredelt seine Umwelt durch seine Anwesenheit, seine Arbeit und auch seine Kontemplation. Die schöpferische Fähigkeit des Menschen wird aber nur dann wahre und dauerhafte Früchte tragen, wenn der Mensch die Gesetze respektiert, die den Lebensimpuls und die Regenerationsfähigkeit der Natur bestimmen. Beide haben eine gemeinsame zeitliche Zukunft. Die Menschheit ist also gewarnt, dass sie den allzu oft blinden und brutalen Drang nach materiellem Fortschritt, der seiner eigenen Dynamik überlassen wird, ersetzen sollte durch den Respekt vor der Biosphäre. Wir haben nur eine einzige Erde, um das schöne Motto der Ökologiekonferenz von 1972 in Stockholm aufzugreifen. Nach zwei Jahrzehnten, die von einer relativen Zurückhaltung des Vatikans im Bereich Umwelt geprägt waren, ist das Vorrücken der Ökologie in die Mitte des päpstlichen Lehramts nach Ansicht des Dominikaners auf die Botschaft von Johannes Paul II. Zum Weltfriedenstag vom Januar 1990 zurückzuführen. Dieser Text gilt heute als der erste Text eines Papstes, der sich umfassend der Ökologie widmet. Dazu der an der Römischen Uni Angelicum dozierende Professor Michelet. Die heutige Gesellschaft wird keine Lösung für das ökologische Problem finden, wenn sie nicht ernsthaft ihren Lebensstil revidiert. In vielen Teilen der Welt neigt sie zu Hedonismus und Konsum und bleibt gleichgültig gegenüber den Schäden, die daraus entstehen. Wie schon Johannes Paul II. Damals anmerkte, offenbart der Ernst der ökologischen Situation die Tiefe der moralischen Krise des Menschen. Abgesehen von symbolischen Handlungen zeigte dann Benedikt XVI. Auf, wie wichtig die Ökologie für die Kirche ist, vor allem in der Enzyklika Caritas in Veritate vom Juni 2009. Für Pater Michelet ein weiterer Meilenstein in der Kirchengeschichte mit Bezug auf das Thema Umwelt und Ökologie. Heute müssen die Fragen, die mit dem Schutz und der Erhaltung der Umwelt zusammenhängen, die Energieproblematik gebührend berücksichtigen. Und genau das hob damals schon Benedikt XVI. Hervor. Die Aneignung nicht erneuerbarer Energieressourcen durch bestimmte Staaten, Machtgruppen oder Unternehmen stellt wirklich ein schwerwiegendes Hindernis dar für die Entwicklung der armen Länder. Sie verfügen nicht über die wirtschaftlichen Ressourcen, um sich Zugang zu bestehenden, nicht erneuerbaren Energiequellen zu verschaffen oder die Suche nach neuen alternativen Quellen zu finanzieren, so heißt es schon in seiner Enzyklika. Und jetzt könnte Papst Franziskus in Dubai einen weiteren Schritt gehen, um den bisherigen ökologischen Weg der Päpste in die Gegenwart fortzuschreiben, so die Hoffnung des Dominikaners. Ein Beitrag von Stefan von Kempis, Radio Vatikan.
Und damit sind wir am Ende unserer Sendung angekommen. Schön, dass Sie dabei waren. Am Mikrofon verabschiedet sich herzlich Christine Seuss. Sie hören Radio Vatikan, Laudetur Jesus Christus.